Ideen gibt's umsonst. Es geht halt wirklich darum, einfach anzufangen. Und das machen die wenigsten. Ich habe 2 Kinder, ich habe einen Vollzeitjob. Ich kriege das trotzdem hin, diese Reise anzufangen, zu verstehen, wie baut man eine Website auf? Wie baut man ein Logo auf? Früh Feedback zu sammeln. Man ist immer so schnell verliebt in seine eigene Idee. Aber wirklich zu verstehen, was das eigentliche Problem des Users ist. 80-90% alle nebenberuflich geben auf, halten einfach zu wenig durch. Wenn man brennt für das, was man tut, hat man die Durchhaltekraft. Es gab Menschen, die haben sich entschieden, ihr Produkt, was mit meinen Händen gebaut wurde, zu kaufen. Und dieses Gefühl ist einfach geil. Ja? Und der erste Schritt ist sicherlich
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Die nebenberufliche Gründung boomt. Jedes Jahr starten mehr Menschen nebenberuflich, statt sich in Vollzeit selbstständig zu machen. So der KfW-Gründungsmonitor. Etwas nebenbei starten mit der finanziellen Sicherheit des Hauptjobs ist verlockend. Doch wenig Zeit und Doppelbelastung werden schnell zur Herausforderung. Was braucht es also, um nebenberuflich ein rentables Business aufzubauen und nicht irgendwann frustriert aufzugeben? Das frage ich Jannis Kurt. Jannis hat selbst schon einige Male nebenberuflich gegründet und das Buch geschrieben, Erfolgreich nebenberuflich gründen, wie du aus einer Idee ein echtes Business machst, ohne deinen Job zu kündigen. Neben seiner nebenberuflichen Selbstständigkeit hat er das Intrapreneurship-Programm PowerLab beim Großkonzern Tenet aufgebaut und leitet dies. Hallo, Jannis.
Servus, René. Hi.
Jannis, direkt zum Einstieg. Warum bist du so begeistert von dem Thema nebenberuflich gründen?
Ich glaube, für mich war innerhalb der Konzernkarriere durch das Thema Sicherheit schon immer irgendwie ein Thema, nie wirklich aus dem ganzen Konzern auszusteigen. Ja, ich glaube, dafür habe ich einfach nie den Mut gehabt. Aber Gründung hat mich einfach schon immer interessiert, hat mich schon immer irgendwie gekitzelt, was aufzubauen, was funktioniert. So. Und sobald man so ein bisschen die Möglichkeiten verstanden hat, dann kribbelt es einfach. Ja, und dann hat man Ideen. Ganz konkret, es hat, glaube ich, tatsächlich damals auch so ein bisschen mit der TV-Show Höhle der Löwen angefangen. Ich immer wieder Leute gesehen habe, die was gemacht haben. Und ich saß dann da und habe gedacht, hey, das kann ich doch auch. Ja, ist doch geil. Lass doch irgendwie, lass doch was machen. Ja, und so ging das dann immer in der Teeküche, Kaffeeküche auf der Arbeit. Und irgendwann habe ich dann tatsächlich gemacht und habe einfach gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, da selbst zu wirken und zwischen einem Gedanken und der Handlung einfach keinen Platz zu lassen.
Mhm. Dann lass uns gleich darauf eingehen, was du denn dann gegründet hast. Womit ging's los?
Womit ging's los? Ja, tatsächlich mit Kinderbetten. Also ich bin sehr jung Vater geworden, hatte eine kleine Tochter und stand dann im Raum, dass sie irgendwie so ein kleines Spielhaus bekommen sollte. Eigentlich wie so ein kleines Kinderbett, aber mit so einem Dach drüber. Ja, Kinder verstecken sich halt immer gerne und kuscheln sich ein, machen überall Decken drüber. Und ja, wie das dann so war, man hatte wenig Geld. Und dann habe ich gesagt, ja, also das kann ich auf jeden Fall selber. Habe mich da, glaube ich, so ein bisschen verschätzt. Hat dann auch tatsächlich so ein bisschen gedauert, bis ich das dann angegriffen habe. Aber dann habe ich es gebaut irgendwie. Es hat auch total Spaß gemacht. Und haben das Bild bei Instagram hochgeladen und da war rege Reaktion und hieß dann, ja, wo habt ihr das gekauft? Und es war so ein bisschen im skandinavischen Stil und vor 10 Jahren war das jetzt auch noch alles gar nicht so. Ja, also da dieses ganze skandinavische, norwegische, schwedische, so der Style für Kinder, die ganzen Marken, die darüber geschwappt sind, das hat da erst alles angefangen. Das heißt, wir waren so ein bisschen vorm Trend. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann meinen Stundenlohn von Tenet genommen, habe gesagt, wenn ich das irgendwie da wieder reinbekomme, so, dann kann das ein ganz cooler Start sein. Ja, und von 10 Leuten haben es dann 5 tatsächlich gekauft und so hat dann, ich glaube, fast eine 7 Jahre lange Reise angefangen, Kinderbetten zu bauen, haben natürlich auch immer weiter optimiert. Das erste habe ich selber gemacht, das letzte haben wir produzieren lassen. Also war auf jeden Fall ein gutes Produkt, hat ein paar Punkte, die dann, ich will nicht sagen, wo wir Glück hatten, aber wir waren dann irgendwann in der Eltern, so die größte Zeitschrift für das Thema und hatten dann das Glück, dass die Nina Bott uns angesprochen hat, eine Vox-Moderatorin, wer sie kennt, die wollte das gerne haben, das Bett, und hat es dann auf Social Media auch beworben und dadurch gab es natürlich da einfach einen Push und den haben wir mitgenommen.
Du bist, das können wir jetzt schon mal verraten, vielleicht sprechen wir nachher nochmal über die Gründe, du bist jetzt nicht weiter in der Serienproduktion von Kinderbetten, sondern du hast noch ein bisschen was anderes danach nebenbei gegründet.
Ja, genau. Ehrlicherweise wurde das ganze Thema dann auch irgendwann ein bisschen anstrengend und dreckig. Ja? Also ich bin jetzt auch keine 25 mehr und ich bin am Anfang jeden Tag um 10 vor 5 aufgestanden, 4.50 Uhr hat der Wecker geklingelt, ab in den Keller, geschliffen und gesägt. Bin dann immer genauso in die Dusche, mich direkt dort ausgezogen, innerhalb der Dusche mich abgeduscht. Es war dann auch irgendwann mega schwer. Ja, also wir haben super viele individuelle Anforderungen da erfüllt, haben dann irgendwann Kinderbetten gebaut, die irgendwie 2 auf 2 Meter waren. Ja, also es war jetzt auch keine Kinderbetten mehr. Die Dinge haben dann fast 90 Kilo gewogen, haben immer über OPS verschickt. Gab niemanden anders, der das mitgemacht hat. Mhm. Die haben dann ihre Grenzen hochgezogen, Preise wurden angehoben, Rohstoffpreise sind gestiegen und dann hat irgendwann habe ich mehr Steuern bezahlt und Rohstoffe, als ich selber dran verdient habe. Und habe mich aber mit dem Thema Sport und Ernährung zu der Zeit viel beschäftigt und bin irgendwann mal in einen Bioladen gegangen, habe mir so 50 Zutaten gekauft, weil ich mir ein eigenes Low-Carb-Müsli mixen wollte. So alles, was es gab, hat irgendwie für mich nur nach Pappe geschmeckt und hatte einfach Bock, so mir was Eigenes zu mischen. Und hatte dann irgendwann eine ganz coole Mischung, direkt wie man es so im Corporate macht, irgendwie eine Excel-Tabelle gebaut, ja, mit den Zutaten und den Nährwerten dahinter, um nicht nur nach Geschmack, sondern vor allen Dingen auch nach Nährwerten zu optimieren. Das ist ja dann das, was bei Low-Carb auch zählt. Naja, und dann eigentlich ganz klassisch, Freunde und Familie fanden das total lecker. Mhm. So hat das angefangen und dann haben wir daraus haben wir eine UG gegründet und haben dann Lüsli, Low-Carb-Müsli, vertrieben. War auch total super, hat Spaß gemacht, hat auch funktioniert, aber ja, ist ein Cent-Geschäft. Ja, also wir hatten Freunde von uns, die haben damals einen Currywurst-Soßenpulver parallel gegründet. Das hat auch echt gut funktioniert, die waren schon in 300-400 Edeka-Märkten. Und selbst die haben dann einfach eingestampft, weil sie gesagt haben, so, du musst halt in 2000 Märkten sein, damit es irgendwie lohnt. Ja, der Bereich ist super undigital. Mhm. Also da rufst du in jedem Edeka an und sagst, oder Rewe und sagst halt, braucht er noch was? Und dann gehen die halt hinten ins Regal zählen und sagen, ja, 5 könnte man noch gebrauchen. Also das einfach, das Ratio zwischen Input, Output passt da nicht. Und zu der Zeit habe ich aber parallel eine Ausbildung zum Ernährungsberater gemacht, weil ich einfach Bock hatte, in das Thema tiefer einzusteigen, ohne jetzt das Internetwissen irgendwie. Und habe dann am Ende der Ausbildung gemerkt, ich wollte damit ja nie arbeiten, ja, ich wollte es einfach nur besser verstehen, ja. So ohne Software geht's nicht. Und weiß ich noch genau, ein bisschen nach Software gesucht, habe mich auch bei einer kostenlosen Testversion angemeldet und habe mich schon gewundert, warum ich keinen Download-Link bekomme. Und eine Woche später hatte ich einfach eine CD im Briefkasten. Und da habe ich gedacht, wo soll ich die denn jetzt in mein MacBook reinstecken? Und da war so der Punkt, ich gedacht habe, also, da muss ich jetzt was Eigenes bauen. Und dann habe ich eine Excel-Tabelle aufgebaut, auch endausprogrammiert, also mit VBA und alles, was dazugehört, um Ernährungspläne zu erstellen, Rezepte zu erstellen, Nährwerte gleich auszurechnen. Und die Nährwertdatenbanken sind unglaublich groß, ja. 20.000 Lebensmittel mit, ich glaube, 150 Attributen in die Breite, also da ist schon ein bisschen was an Daten. Und diese Komplexitätsreduktion war so ein bisschen das Thema einfach, die Value Proposition dahinter. Und ja, dann habe ich tatsächlich so mit 100.000 Außenumsatz irgendwie eine Excel-Tabelle verkauft. Und dann war irgendwann die Frage so, wie lange machst du das jetzt noch? Entweder bis es jeder irgendwie so oft kopiert hat, bis ich es nicht mehr verkaufen kann oder ich habe da wirklich was gefunden, ja, und kipp das jetzt in eine professionelle Software. Und dann habe ich einen Mitgründer gesucht, gefunden und jetzt haben wir eine B2B-Software-as-a-Service-Plattform für Ernährungsfachkräfte.
Mhm. Weiterhin nebenberuflich. Du hast ja gesagt, du leitest deine Vollzeittätigkeit ja dann das Entrepreneurship-Programm. Das heißt aber auch, du hast verschiedene nebenberufliche Businesses jetzt aufgebaut, auch wieder aufgegeben. Wenn du jetzt da persönlich da auf die Reise zurückblickst, was sind deine, sprechen ja nachher auch nochmal über die größten Herausforderungen, aber was sind deine größten Fehler gewesen bei diesen Businesses, die du jetzt rausheben würdest?
Also ich glaube, bei Lüsli, also hätten wir nie eine UG gründen dürfen irgendwie. Gründe für eine UG gibt es ja viele, aber keine davon waren da zutreffend. Ja. Also wir haben immer alles im Voraus bezahlt, wir sind auch kein großes Risiko eingegangen. Ehrlicherweise hatten wir einfach Bock, Geschäftsführer zu sein. Ja. Also und das haben wir dann 2 Jahre lang bezahlt, nämlich mit der Liquidation. Und das war einfach total unnötig. Es hat viel Geld gekostet, Notar, Steuerberater, Rechtsanwälte und so. Obwohl das eigentlich... Da war gar nichts zu machen. Ja, das Finanzamt prüft, ob da noch Gläubiger kommen und noch Geld wollen. Ja, wir haben alles Vorkasse bezahlt, so da kommt keiner. Aber ist halt egal. Und ich glaube, das war die falsche Motivation. Und ich glaube, das war so der eine größte Punkt, den ich nicht nochmal machen würde. Mhm.
Ja, da der Hinweis an der Stelle, ne, das Thema Auflösung von UG, GmbH, anderen Kapitalgesellschaften ist alleine schon durch so ein... Ich glaube, so Sperrjahr, wie sich das nennt, ja, musst du das einfach lange offen halten, was dann immer wieder Abschlusskosten ja mit sich bringt, durch den Steuerberater und so weiter. Oder du machst es halt selber, aber das ist dann wiederum auch komplex. Absolut. Bis du dann irgendwann wirklich abmelden kannst. Also für eine nebenberufliche Gründung, die man ja einerseits schnell starten möchte, aber im Zweifel ja auch schnell beenden möchte, ist wirklich wichtig zu überlegen, muss es direkt eine UG sein oder eine GmbH? Oder geht es einfach nicht Kleingewerbe da erstmal loszulaufen, selbst als Kaufmann, ne? Wenn man dann möchte, geht das dann auch. Und wenn du jetzt zurückblickst, was hat dir die nebenberufliche Selbstständigkeit gebracht? Jetzt mal abseits vielleicht von Umsatz, wobei, oder auch Einnahmen, kannst du auch gerne drauf eingehen, aber so für dich persönlich, also was hast du daraus mitgenommen?
Also für mich ist es wirklich dieses Thema Selbstwirksamkeit. Also ich mag die Arbeit im Konzern vor allen Dingen, weil man unglaublich viele Leute trifft, die unglaublich viel drauf haben. Also ich sage immer, ich bilde so meine Best Practice aus den 5 Kollegen um mich herum. Ja. Also ich kann dir genau sagen, von wem ich was gelernt habe. Ist total geil. Ja. Und ich sage auch immer, ich unterhalte mich auch einfach gerne mal mit Erwachsenen. Ja. Also wenn du so im Nebenberuf zu Hause bist, es ist schon gut, ins Büro zu gehen, zu brainstormen, vor einem Whiteboard zu stehen. Man lernt unglaublich viel dazu. Und man darf ja auch nicht vergessen, auch Tenet ist ein unglaublich spannendes Feld, Energiewirtschaft, in dem wir uns gerade befinden. Man lernt da ganz viel dazu, kann auch viel bewirken, aber in einem Corporate, und das wird in allen Unternehmen gleich sein, ist halt relativ viel Platz zwischen Idee und Umsetzung. Ja? Da wird noch abgestimmt, da wird noch ein Jobfix gemacht und dann wird noch ein Jobfix gemacht und dann wird noch meine E-Mail geschrieben, noch mein Termin gemacht. Und da bin ich zu ungeduldig für. Also ich habe einfach Bock, wenn ich eine Idee habe, das direkt umzusetzen. Das kickt mich, das motiviert mich. Und das ist diese Selbstwirksamkeit, einfach etwas aufzubauen. Und beispielsweise bei den Kinderbetten, ja, die haben dann zwischen 300, 400 und 1000 Euro gekostet. Also ich würde mal sagen, da kann man auch zu Ikea gehen oder halt auch zu anderen Geschäften. Aber nein, es gab Menschen, die haben sich entschieden, ihr schwer verdientes Geld mir zu geben und ein Produkt, was mit meinen Händen gebaut wurde, zu kaufen. Und dieses Gefühl ist einfach geil. Ja? Und das ist so die ultimative Belohnung, wenn jemand Geld oder Zeit spendiert. Für viele ist ja auch Zeit deutlich wichtiger. Für die Dinge, die du aufgebaut hast. Und das ist einfach das, was mich extrem motiviert, an eigenen Themen zu arbeiten.
Mhm. Dann auf Basis deiner Erfahrung und deines Buches, was sind die größten Herausforderungen für diejenigen, die sich jetzt nebenberuflich selbstständig machen wollen? Lass uns da mal ein paar durchgehen.
Also ich glaube tatsächlich, ins Handeln zu kommen. Ja? Also ich spreche so viel mit Kollegen, mit Freunden und die haben geile Ideen. Ja, aber ehrlicherweise, Ideen gibt es umsonst. Es geht halt wirklich darum, einfach anzufangen. Und das machen die wenigsten. Da gibt es dann super viele Wenns und Abers, warum das nicht geht. Ja, und deswegen spreche ich auch gerne über das Thema. Ich habe 2 Kinder, ich habe einen Vollzeitjob und ich kriege das trotzdem hin. Ja, und ich bin jetzt niemand, der irgendwie bis 20 Uhr nur vorm Bildschirm hängt, sondern ich bin wahrscheinlich derjenige, der am meisten mit seinen Kindern auf dem Spielplatz ist. Ich glaube, die größte Herausforderung erstens ist dann wirklich einfach anzufangen und auch vor allen Dingen sowas als Mittel zum Zweck zu sehen. Ich kann dir genauso sagen, was ich in welchen Gründungen gelernt habe. Und nur deswegen war ich jetzt am Ende in der Lage, Kilo Calculator aufzubauen, also diese B2B SaaS-Plattform. Ja, das heißt, einfach mal diese Reise anzufangen, um zu verstehen, wie baut man eine Website auf? Ja, wie baut man ein Logo auf? Was bedeuten bestimmte Farben? Warum sind Finanzlogos meistens blau? Ja, und, da einfach zu anzufangen und vor allen Dingen auch früh Feedback zu sammeln. Man ist immer so schnell verliebt in seine eigene Idee, ja, aber wirklich datenbasierte Entscheidungen zu treffen und zu verstehen, was das eigentliche Problem des Users ist und dann zu gucken, ob die eigene Idee da wirklich passt, ja, und da nehmen sich Menschen einfach oft noch viel zu ernst, viel zu wichtig, ja, und glauben halt, dass das nächste Unicorn ist irgendwie. Sich da einfach zurückzunehmen, zu sagen, ist geil, ich habe da jetzt Bock drauf, das wird jetzt mein nächstes Hobbyprojekt irgendwie und einfach mal mit starten. So, das ist, glaube ich, das Hauptthema.
Lass uns aber, weil du hast vorhin auch schon bei deinem eigenen Projekt gesagt, ne, die Value Proposition. Lass uns da vielleicht auch nochmal raufgehen, weil ein anderer Punkt, den du auch gerade gesagt hast, Ideen gibt es zuhauf, aber eine Idee ist eben auch noch kein Business. Insofern, wie kriegt man die Verbindung von Idee zu Business mit dem Schlüssel Value Proposition?
Aus meiner Sicht geht das immer über das zu lösende Problem. Ja, das machen wir im Power Lab auch. Da haben wir einen 3-stufigen Prozess und die erste Prozessphase, die geht über 3 Monate in unserem Programm, heißt Problem Exploration. Ja, also wirklich zu verstehen, hey, was ist das Problem? Da gibt es diese Theorie, schreibe ich in meinem Buch auch drüber, Jobs to be done. Kurzes Beispiel, da geht jetzt beispielsweise ein Argentinier irgendwo in Frankfurt in einen Café und trinkt immer einen Kaffee. Ja, und der Kaffeebesitzer denkt sich, was kann ich tun, um irgendwie diesen Kaffee besser zu machen? Aber vielleicht ist das eigentliche Problem und die Lösung, die sich dieser Argentinier da holt, ein Heimatgefühl zu erzeugen, ja, weil es vielleicht das Porzellan ist, was er von seiner Mutter kennt, was in diesem Kaffee benutzt wird. Das heißt, der Kaffeebesitzer könnte an seinem Kaffee machen, was er will. Der könnte wahrscheinlich sogar Wasser einkippen, ja. Das würde überhaupt nichts ändern, so. Und das rauszufinden, auch darüber schreibe ich in dem Buch, dass diese Theorie von The Mom Test, einfach mal ohne seine Idee zu beschreiben, rauszufinden, wie interessiert man an etwas sein könnte. Ja, wenn ich jetzt eine Koch-App rausbringe und ich will wissen, René, ob es für dich interessant ist, dann sage ich halt nicht, hey, René, schau mal, ja, wir haben es jetzt schon ein, zwei Mal gesehen, du magst mich vielleicht ganz gerne, findest du diese Koch-App geil, dann würdest du vielleicht sagen, ja, Jan, das ist super, es ist aber Phishing for Compliments, ja. Und anstatt dessen würde ich sagen, hey René, kochst du gerne?
Ja.
So. Und hast du überhaupt ein iPad? Kurze andere Frage. Ja. Und schon da merke ich ja, vielleicht hast du gar keinen Bock auf Kochen irgendwie und iPad ist vielleicht auch nicht so dein Ding. Ja, dann weiß ich auch schon gleich, so auf meine App wirst du auf gar keinen Fall Bock haben, ja. Und das so ein bisschen zu entkoppeln, ich glaube, das ist das wesentliche Thema. Denn wenn man dann wirklich dieses Problem verstanden hat, dann ist es vielleicht gar keine Koch-App mehr, ja, sondern vielleicht bringst du dann irgendwie ein Gewürz raus, weil du verstanden hast, hey, das Problem ist nicht, dass die Leute nicht wissen, was sie kochen sollen, sondern die haben einfach zu wenige Möglichkeiten im Schrank, ihr Gericht aufzupeppen mit easy Möglichkeiten. So, und dann hast du halt ein Pivot, also die Änderung deiner Idee von einer Koch-App, digitales Produkt, zu einem Lebensmittel eigentlich, ja, zu einer total krassen Gewürzmischung irgendwie. Und das funktioniert halt nur, wenn du wirklich das Problem dieser Kundschaft verstanden hast. Und das daraus kannst du dann die Value Proposition entwickeln. Und das hatten wir bei Lüsli beispielsweise auch. Ich glaube, nachträglich war gar nicht so richtig das Problem irgendwie, dass sie da kein Low-Carb-Müsli im Schrank hatten. Das war noch viel früher, ja. Also die waren überhaupt nicht aufgeklärt über das Thema und wussten überhaupt nicht, warum es ihnen so schlecht geht, ja, warum sportliche Leistungen eingebrochen sind irgendwie. Das heißt, man hätte da wahrscheinlich viel besser eine App machen können, die so ein bisschen im Mental-Bereich ansetzt und so ein bisschen Psychologieberatung macht, um so ein bisschen den Lifestyle zu verbessern. Also, ne, auch da haben wir das Problem nicht richtig verstanden. Und das ist aber der erste Schritt sozusagen, um da einzusteigen. Und mein Value Proposition ist ja Teil des Business Model Canvas. Dann gibt es ja nochmal den Value Proposition Canvas, der da nochmal ein bisschen tiefer geht. Ja? Und auch da gibt es ja diese Ansätze, sich so ein Customer Profile anzuschauen und zu sagen, hey, was hat der eigentlich für Probleme gerade? Pains and Gains, ne? Probleme und wie nennt man das? Ja. Gains sind dann sozusagen die...
Was du gewinnen kannst, ne?
Also. Was du gewinnen kannst, genau. Und dieses Verständnis, darum geht's. Das fühlt sich für viele, und das sehen wir jetzt im Powerlab auch, das fühlt sich für viele wie ein Schritt zurück an. Weil sie einfach der Meinung sind, ich weiß das schon alles, ja. Aber ich sag...
Meine Idee ist gut.
Ja, genau. Idee ist super, ja. Aber ein Schritt zurück, zwei Schritte nach vorn. Ja, so, und das in the long run lohnt sich das x-mal.
Ja, ist auch ganz wichtig, wenn man dann, also nicht nur um das Produkt dann weiterzuentwickeln oder überhaupt zu validieren, ne, ist das Produkt geeignet, um das Problem zu lösen. Es hilft dann halt auch später in der Kommunikation, wenn ich eben ganz genau weiß, wobei hilft mein Produkt wirklich. Ne? Und um auch auf die Koch-App nochmal zu kommen, ne? Es ist nicht, dass die Koch-App bequem ist oder was auch immer, sondern in 15 Minuten dein Gericht kochen. So, das ist ja quasi dann das Versprechen auch dieser App, dass du nicht mehr viel Zeit aufbringen musst und im Zweifel in 15 Minuten durch bist. So.
Genau, absolut. Und es hilft dir im weiteren Prozess total, weil auch, ich meine, Customer Profile sagt ja dann schon auch Customer, ja, das heißt, wer ist deine Zielgruppe? Und ich erlebe es immer wieder, dass alle Menschen dann total stolz sind und sagen, ja, jeder. Ja. Mhm. Und wir sagen halt, wenn jeder deine Zielgruppe ist, so, dann hast du halt keine. Weil es muss halt wirklich spitz auf eine Zielgruppe passen. Die Zielgruppe muss, wenn sie beispielsweise Werbung sehen, ey, der hat ja meinen Namen da drauf geschrieben. Das ist ja genau auf mich ausgerichtet. Ja? Also Koch-App für mittlere Führungskräfte im Corporate-Umfeld, so, weil ihr habt mega wenig Zeit. Irgendwie sowas, ja. Und das heißt, diese ganze Arbeit ist, wie du sagst, nicht für die Katz, so, sondern das braucht man einfach im weiteren Prozess, um das Ganze zu optimieren und vernünftig aufzubauen.
Ja. Also wir hatten jetzt die Themen einfach mal losmachen, ja, einfach mal anfangen mit dem Ganzen, weil, das hast du ja auch gesagt, viele sagen, ja, ich weiß gar nicht, wo ich es dann hinpacken soll. Wir kommen auf das Thema Zeitmanagement nachher auch nochmal, also wie man dann wirklich auch das Maximum aus seiner Zeit wirklich dann operativ machen kann. Dieses Thema, wirklich das Problem verstehen, bevor ich halt einfach meine Idee weiterentwickle. Gibt es im Zweifel noch einen dritten Punkt, drittes großes Thema?
Also ich glaube, dass tatsächlich jetzt für nebenberufliche Gründungen ist natürlich das Thema, wie man das alles in den Alltag integriert. Und ich glaube, über Tools wollen wir auch noch sprechen. Ja. Mir war immer wichtig, dass nebenberufliches Gründen, das muss reinpassen. So kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen. Und das hat verschiedene Dimensionen. Ja, also so ein Taskmanagement oder Zeitmanagement, klar, das sind bestimmte Dinge. Aber es gibt auch einfach Projekte, die kann man aus meiner Sicht nicht vernünftig nebenberuflich umsetzen. Das heißt, das ist so das nächste Ding. Ich habe auch immer wieder natürlich Freunde, mit denen ich brainstorme und ich sage, das ist eine geile Idee, aber ich weiß ganz genau, es ist nicht meins. Ja, also bestes Beispiel ist die Plattformökonomie. Ja, also da geht es einfach darum, extrem schnell Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. Ansonsten hast du halt Leute auf einer Plattform, die wollen was anbieten, aber keine Nachricht oder vice versa. Und dafür brauchst du Millionen an Werbebudget. Das heißt, ich kann für mich schon direkt ausschließen, ich werde auf keinen Fall nebenberuflich eine Plattform gründen. Ja. Und weil auch kein Investor aus meiner Sicht in den nebenberuflichen Gründer investieren wird. Ja? Der sagt der Maschmeyer ja bei Höhle der Löwen auch immer, der braucht jemanden, der voll dahinter steht. Und das verstehe ich auch. Ja? Ja. Das wäre so das nächste Thema, dass man einfach genau hinschaut und schon auch so ein bisschen weiterdenkt und sagt, hey, kann ich das überhaupt nebenberuflich umsetzen?
Ja, wenn ich halt auch das Ziel habe, so wie jetzt bei dir, ne, dass das Ganze nebenberuflich bleiben soll und nicht irgendwann switchen soll. Deshalb, lass uns da nochmal tiefer reingehen. Welche Geschäftsmodelle eignen sich dann eher für den nebenberuflichen Start und nicht nur Start, sondern auch längerfristig nebenberuflich bleiben? Und wovon sollte ich eher die Finger lassen aus deiner Sicht?
Also aus meiner Sicht natürlich digitale Geschäftsmodelle. Ja, das Schöne ist, und das haben wir auch immer gemacht, wir haben nahezu alle Prozesse bei uns automatisiert. Das heißt, ich fahre Kilo Calculator wirklich, kann ich mit 2 E-Mails am Tag abfahren. Ja, und das ist mir wichtig, weil ich natürlich, wenn es im Corporate schwierig wird, dann arbeite ich auch nicht nur 40 Stunden die Woche. So, dann muss ich vielleicht auch mal am Wochenende arbeiten. Und auch die Tageszeiten sind einfach zu viel. Und da will ich nicht in den Stress kommen, es machen zu müssen. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Der Vorteil bei digitalen Geschäftsmodellen ist halt, dass ich da extrem viel automatisieren kann. Es geht natürlich in anderen Bereichen auch, wenn ich Dinge auslagere, aber dann gebe ich Marge ab. Ja, also wir hätten beispielsweise bei Lüsli, hätten wir natürlich auch Lohn produzieren können. Das heißt, wir suchen uns einen Produzenten, der hätte das für uns hergestellt. Aber dann gebe ich sofort Marge ab. Und ich glaube, man muss wirklich erstmal ein Produkt finden, wo man so eine große Marge hat, dass man sich das von vornherein am Anfang halt auch leisten kann. Ja? Okay. Wo wir bei dem Thema Müsli sind, ich würde nie wieder in Lebensmittel reingehen. Schon allein aus dem Punkt, weil mir dem Mindesthaltbarkeitsdatum hinterherläuft. Und genau das läuft konträr mit diesem, ich mache jetzt erstmal gar nichts mehr, weil im Corporate ist oder im Hauptjob ist gerade anstrengend. Und beim Mindesthaltbarkeitsdatum habe ich halt immer das Problem des kleinsten gemeinsamen Nenners. Ja, das heißt, das Mindesthaltbarkeitsdatum wird durch die Zutat bestimmt, die das geringste Mindesthaltbarkeitsdatum hat. Und selbst wenn man sich denkt, naja gut, 6 Monate, beispielsweise, man kann sich mal erinnern, wenn man selbst in den Supermarkt geht und dann sieht man ein Produkt, was noch 3 Monate haltbar ist, dann fängt man vielleicht schon das Überlegen an. So, das heißt, da muss man halt auch ein bisschen was bieten. Und das hat uns super in Stress gebracht, weil wir haben auch viel zu früh angefangen, hohe Mengen einzukaufen. Wir gedacht haben, das ist ein Top-Preis. Aber wenn man noch nicht schafft, das Ganze umzusetzen, bringt einem das halt auch nichts. Ja? Also ich glaube tatsächlich, deswegen ist so Lebensmittel einfach ein Ding, wo ich nie wieder reingehen. Klingt am Anfang relativ attraktiv, ja, weil man hat halt Freunde, die irgendwas total lecker finden, was man gemacht hat. Aber die Anforderungen in Deutschland sind doch einfach relativ hoch, was so Hygiene und so weiter angeht. Genau, deswegen würde ich das nicht mehr machen.
Naja, und Produktion, das Thema Kinderbetten hast du ja auch schon beschrieben, das ist dann halt limitiert durch deine Zeit. Es ist, ich glaube, du hast auch geschrieben, ja, du hast das quasi zu Hause gemacht, überall lagen die Sägespäne rum. Also auch sowas muss man sich dann eben überlegen, wenn man irgendwas, selbst wenn man sagt, ich mache jetzt Schmuck zu Hause, weil es sich eben nebenberuflich im Zweifel nicht lohnt, da irgendwie ein Atelier anzumieten, dass ich halt schaue, dass das irgendwie in meinen Alltag da reinpasst.
Absolut. Ich glaube, ich meine, wichtig ist natürlich auch, dass einem einfach richtig Spaß macht. Ja, also es bringt natürlich auch nichts, wenn jetzt irgendwie jemand ein digitales Geschäftsmodell baut, der überhaupt gar keinen Bock auf 001 hat. Ja, und das ist, glaube ich, auch so das Wichtigste. Man muss Dinge einfach anpacken wollen und Sachen einfach machen wollen, weil es einem Spaß macht. Ich glaube, nur dann kann man das durchziehen und auch so lange durchhalten, bis dann die ersten Umsätze kommen. Was ich immer total schön auch finde, ist so ein Etsy-Business, ja, einfach wo man klein starten kann, selbstgemachte Sachen auf eine Plattform hochladen kann. Ich bräuchte da am Anfang nicht mal einen Shop, ich kann schnell ausprobieren. Das kann man, da macht man vielleicht mal eine Kette jetzt, ja, und vielleicht dann irgendwie 20 Ketten irgendwie einen Monat später. Aber auch da, und das haben wir mit den Kinderhäusern auch so gemacht, ich habe ja die Möglichkeit, die Preise und die Lieferzeiten anzupassen. Darüber haben wir dann am Ende die Nachfrage gesteuert. Als die Nachfrage zu hoch wurde, haben wir halt irgendwann die Preise verdoppelt, ja, und die Lieferzeiten hochgeschraubt. Und das kann man ja bei sowas machen. Kann Kerzen gießen, Ketten machen, Schmuck machen. Irgendwie mittlerweile gibt es durch irgendwelche Plotter und Printer und Schneidewerke so coole Sachen, eigene Klamotten mal auszuprobieren. Und oft ist es ja am Anfang auch einfach nur, um zu merken, habe ich da was oder nicht? Ja, also selbst wenn ich mit dem Produkt, ich kann ja einen Pullover für 30 Euro verkaufe und in Summe hat mich das erstmal am Anfang alles irgendwie 30 Euro gekostet, dann sammle ich ja trotzdem Daten und Erfahrungen, welche Sachen jetzt besser funktionieren. Ja? Und dann kann ich ja immer noch hinten raus überlegen, wird das jetzt groß, lasse ich es produzieren, senke ich irgendwie die Kosten? Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Aber lange Rede, kurzer Sinn, aus meiner Sicht natürlich digitale Geschäftsmodelle am attraktivsten. Aber auch das macht sie natürlich sehr kompetitiv. Ja? Also da hast du natürlich viel Konkurrenz dann auch wieder. Muss man für sich so ein bisschen seine Nische halt finden.
Ja, ich bin gerade hellhörig geworden, als du gesagt hast, ich steuere gerade mein Business mit 2 E-Mails am Tag. Vielleicht so die wesentlichen Eckpunkte, wie du es geschafft hast, die Prozesse jetzt so hinzubekommen, dass es dich eben immer weniger Zeit gekostet hat.
Ja, also ich glaube, einer der wichtigsten Punkte war wirklich, dass ich einfach den besten Mitgründer gefunden habe, den man sich so wünschen kann. Das war auch ein Zufall. Ich habe über Höhle der Löwen ein Startup verfolgt, auch bei LinkedIn, und war dann irgendwann mal auf deren Website und in der Fußnote stand dann Developed by Level 51. So, und das ist das Softwarestudio von Julian, mein Mitgründer aus dem Bayerischen Wald. Dem habe ich dann irgendwann geschrieben. Und das vielleicht auch zur Geschichte ganz interessant, ne? Der ist dort mit eingestiegen, hat unsere App programmiert und das ist also komplett bootstrapped, ja. Also der ist da nicht mit Kapital reingegangen, sondern der hat seine Arbeitsleistung reingeschmissen. Und wenn man selbstständig ist, dann ist alles, was er jetzt arbeitet, ist am anderen Ende erstmal verlorener Umsatz. Ja, das heißt, für ihn ist das wirklich ein Invest. Und das hat er gemacht, weil ich schon eine Validierung vorliegen hatte. Ja, also auch so eine Excel-Datei, erstmal was per Excel zu verkaufen, heißt ja nicht, dass ich es immer so machen muss. Aber ich habe ihm halt datenbasiert gezeigt, da ist was los. Ja, das ist keine Vermutung. So. Und damit konnte ich den erstmal an Boot holen. Und dann haben wir uns wirklich, wirklich viel Zeit genommen, diese IT-Struktur aufzubauen. Ja, also wir haben dann nicht einfach gesagt, okay, jetzt hacken wir mal in die Tasten, sondern da haben wir uns Workshops gegönnt, ja, an einem Whiteboard wirklich diese ganze IT-Infrastruktur aufzuzeichnen und zu sagen, hey, welche Tools, welche Methoden passen am besten, können agieren am besten, ja, und ich sage auch bewusst Workshops, weil das geht ja immer wieder eine Schleife, ja, wenn man dann irgendwann sagt, okay, wir nehmen jetzt den Zahlungsdiensteanbieter Molly, ja, kann der denn mit Zefdesk kommunizieren, mit unserer Buchhaltungssoftware, ja? Oder würden wir das Stripe nehmen? Wir haben uns dann aus bestimmten Gründen für Molly entschieden. So, kann denn Molly wieder mit, ja? Und ja, da dreht man ein paar Schleifen, bis man da sein System gefunden hat. Das sorgt aber dafür, dass bei uns halt jemand ein Abo abschließt. Das geht automatisch in alle Systeme. Wir nutzen da Brevo als CRM-System. Es funktioniert extrem gut. Die kommunizieren also direkt miteinander. Es wird direkt die Zahlung geht ein, es wird direkt eine Rechnung in Zefdesk erstellt, entsprechend in die GUV eingebucht. Ja, die Rechnung geht automatisch raus, wird als Zahlung eingegangen, entsprechend dann auch markiert. Und das läuft halt einfach alles durch. Ja. Mhm. Dazu gibt es natürlich jetzt mittlerweile einfach extrem gute Möglichkeiten, auch mit AI bestimmte Dinge zu automatisieren. Wir haben den ganzen Customer Support noch nicht automatisiert. Könnten wir, easy, ja. Aber wir haben es bewusst nicht gemacht, um einfach immer noch nah am Kunden zu sein, um zu verstehen, hey, wo drückt's und was sind die Dinge, die wir beachten müssen, weil alle unsere Updates, die wir seit 3 Jahren fahren, waren alle auf Basis von Kundenfeedback. Ja? Also wir wussten sofort, es wird Updates geben, aber wir wussten halt noch nicht wo. Und wir haben es immer auf Basis von Kundenfeedback gemanagt und da gibt's ja mittlerweile genug Tools. Und das Schöne ist, dann gibt es ja noch so Tools wie Zapier beispielsweise, also API-Konnektoren. Damit kann man fast alle Software-Typen miteinander verbinden und automatisierte Prozesse aufsetzen. Und ja, dann hat man einfach diese Freiheit und weiß, so im Zweifel kann nichts passieren, weil es ist abgenommen. Ne?
Ja, ja. Dann haben wir im Prinzip auch schon vielleicht, bevor wir gleich über die wichtigsten Schritte sprechen, wie man denn das tun kommt und was man dann auch wirklich tun soll, nochmal kurz so die häufigsten Fehler. Also dann würde ich einen Fehler schon mal mitnehmen, sich eben nicht um Automatisierung und möglichst gute Prozesse zu kümmern. Ein zweiter Fehler, vielleicht auf das, was du vorhin gesagt hast, ich muss auf jeden Fall Lust auf das Thema haben. Also nicht nur, ich möchte hier irgendwie nebenberuflich was machen, dann mache ich da irgendwas, aber eigentlich brauche ich einen wirklichen Treiber, damit ich im Zweifel auch mal so Durststrecken durchhalte, ne? Und weiß, warum ich mich abends nochmal hinsetze, obwohl ich vielleicht total müde bin.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Was gibt es aus deiner Sicht noch so für häufigste Fehler, die Gründer beim nebenberuflichen Gründen begehen?
Ja, wir sehen das bei den ganzen Ernährungsfachkräften, die in unserer Software sind. Die machen die Ausbildung zur Ernährungsfachkraft und gehen relativ selbstbewusst davon aus, dass dann läuft. So, weil die sind jetzt Experte und dann fliegt's. Aber wir sehen halt genau, das passiert nicht. Also das sind halt keine, also man ist nicht automatisch Unternehmer, Unternehmerin, nur weil man jetzt Ahnung von einem gewissen Bereich hat. Und dann sehe ich, dass viele einfach erschlagen sind von den ganzen Möglichkeiten, die es gibt. Ja. Und dann geben die schnell auf. Ich meine, die sind auch 80-90% alle nebenberuflich, geben auf und gehen zurück ins Core-Business irgendwie, wo sie in ihr Corporate oder in ihren Hauptberuf. Und ich glaube, da halten einfach zu wenig durch. Und wenn man brennt für das, was man tut, hat man aus meiner Sicht auch die Durchhaltekraft, das Durchhaltevermögen, einfach mal ein Jahr lang Content zu posten, ohne einen Like zu bekommen. Einfach, weil man überzeugt von dem Thema ist und weil man es gut findet. Und das muss man machen und irgendwann kommt dann dieses Feedback. Ich glaube, das ist total wichtig. Und das erlebe ich auch immer häufiger. Das wäre dann vielleicht so ein dritter Punkt. Problem first, ne? Wir hatten das vorhin schon, aber diesmal im Kontext mit Technologie. Also gerade AI und durch die Accessibility, also dieses, wie einfach es mittlerweile geworden ist, eigene KI-Tools zu bauen, ja, erlebe ich es immer häufiger, dass Tools gebaut werden, ohne zu wissen überhaupt, für welches Problem das Ding löst. Einfach nur, weil es möglich ist. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht die größte Herausforderung, dass es so viele Möglichkeiten gibt und die Leute extrem euphorisch sind und sagen, jetzt kann ich hier 1000 Dinge bauen. Ja, aber es machen halt alle anderen auch. Und das monetarisiert halt nicht. Zumal, wenn ich da kein vernünftiges Problem mit adressiere, will das halt auch am Ende keiner haben. Also diese Ruhe zu haben, trotz Technologie, einfach trotz dieser Verfügbarkeit der Technologie, zu sagen, hey, nochmal einen Schritt zurück, wer ist mein Kunde, was ist das Problem? Und dann zu überlegen, hey, welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? Sicher im Corporate auch. Ja, alles soll jetzt mit KI gelöst werden. Ja, aber vielleicht ist es einfach nur eine Prozessautomatisierung mit irgendwie MS Power Automate. Ja, oder manchmal ist es vielleicht auch einfach nur ein Prozess klarer zu definieren. Also nicht auf alles muss ich irgendwie eine KI draufwerfen. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist so eine der größten Herausforderungen in unserer heutigen Zeit.
Ja. Aber ein ganz wichtiges Thema, was du eben angeschnitten hattest, gerade auch mit dem Thema, ne, ich poste Content, also Marketing und Vertrieb. Ich glaube, das ist halt wirklich nochmal etwas, was man gar nicht genug betonen kann. Das geht halt dann nicht von heute auf morgen und viele fühlen sich auch oftmals dann unwohl, gerade mit Vertriebsthemen, ne? Wirklich jemanden dann mal, also Akquise zu betreiben, aber es gehört einfach dazu und das darf ich von Anfang an nicht unterschätzen und auch nicht schleifen lassen.
Absolut. Ehrlicherweise, obwohl ich schon öfter gegründet habe, wir haben es unterschätzt. Und es ist wirklich, wie der Carsten Maschmeyer immer sagt, Vertrieb ist die zweite Gründung. Ja, also es ist ein Bereich für sich selbst. Und auch da nochmal, ich habe wirklich gedacht, ich verstehe unseren Kunden. Ich meine, ich war wirklich tief im Thema drin. Ich habe eine Ernährungsberaterausbildung gemacht. Ich war mit Ernährungsberatern zusammen. Aber Ernährungsberater sind nicht Ernährungsberater. Es gibt Diätassistenten, die haben eine 3- oder 4-jährige schulische Ausbildung. Ja, es gibt Ökotrophologen, die haben studiert. Es gibt Ernährungsmediziner, ja, und dann noch die Personal Trainer. Also die haben alle, es sind alles unterschiedliche Kundengruppen und gerade Marketing, Vertrieb ist auch total wichtig zu verstehen, wo die sind. Ich brauche nicht bei jedem Business immer irgendwie denken, dass Instagram mir alles heilen wird. Ja, TikTok ist eine ganz andere Generation als Instagram. Viele sind relativ offline. Das heißt, ich muss vielleicht über Kaltakquiseagenturen gehen, ja, über irgendwelche Verzeichnisse. Ich kann über LinkedIn gehen. Ich kann mich total absetzen und vielleicht einfach mal wieder über bestimmte Services, Postkarten, einzelne Briefe verschicken. Also das, man muss halt wirklich verstehen, wo die Kunden sind. Ja, wenn ich eine Frau kennenlernen möchte, die belesen ist, gehe ich vielleicht in die Bibliothek, und wenn ich eine Partymaus kennenlernen will, dann muss ich halt irgendwie in die Disco gehen. So einfach ist das, ja. Und das wird total unterschätzt. Ich weiß auch, dass viele Ernährungsfachkräfte sich total unwohl fühlen mit Instagram, weil die einfach sagen, hey, ich will gar nicht so im Mittelpunkt stehen und irgendwie dauernd in die Kamera sprechen. Und auch da habe ich schon mit einigen besprochen, so, dann mach's halt nicht, ja. Schau halt. Ich meine, es gibt ja verschiedenste Dinge. Ich kann in Kindergärten gehen, ich kann in Schulen gehen, ich kann vielleicht ähnlich eher offline visierte Menschen adressieren, ich kann Kooperationen mit Arztpraxen machen, ich kann in Fitnessstudios gehen. Ich muss nicht auf Instagram sein. Das ist eh genug. Ja. Und ich glaube, das ist beim Thema Vertrieb und Marketing einfach auch wichtig zu verstehen und es nicht zu unterschätzen. Ja. Also früher war man besonders, wenn man eine App hatte. So, ja. Jetzt schon lange nicht mehr. Früher war man auch besonders, wenn man wahrscheinlich ein halbwegs gutes Reel gemacht hat. Wir haben tausende Euros in Reels gesteckt. Wir haben ein Reel 6-mal gemacht quasi. Und der einzige Unterschied waren die ersten 3 Sekunden. Ja? Mhm. Und wir hatten wirklich welche von irgendwie 50 Euro Cost per Acquisition und welche mit 5 Euro. Das ganze Ding war eine Minute. Es war genau gleich, bis auf die ersten 3 Sekunden. Und da zeigt sich schon, wie diese Plattformen funktionieren. Und da ist ganz, ganz viel strukturiertes Testing notwendig von Zielgruppen, von Anfängen, von Visualisierungen, von Ton, von Text. Ja. Das ist mittlerweile eine Wissenschaft für sich. Und die Konkurrenz hat einfach so aufgestockt, so gute Methoden implementiert, sollte man einfach nicht unterschätzen und nicht denken, hey, ich mache jetzt mal ein Reel und wenn es nicht funktioniert, so, dann war es nichts für mich, sondern muss man einfach dranbleiben.
Ja. Und eben auch die vielversprechendsten Marketingkanäle auswählen, die auch wiederum im Zweifel natürlich mit meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit zusammenpassen und mit der Zeit, die ich da investieren kann. So, dann kommen wir zu den wichtigsten Schritten, zu dem Thema, was du nämlich ganz am Anfang gesagt hast, man muss einfach mal ins Tun kommen. Also, wie kommt man ins Tun und was soll man tun?
Ich bin weiterhin der Überzeugung, dass die Lösung eines eigenen Problems einfach der beste Schritt ist, weil wenn ich ein Problem in meinem Alltag gefunden habe, was so schmerzhaft ist, ja, dass ich bereit bin, eine Kopfschmerztablette einzuschmeißen, dass ich vielleicht sogar schon daran gearbeitet habe, eine eigene Lösung zu finden, dann ist das zumindest so ein erster Ansatz. Die Kinderbetten, ja, brauchte ich selber. Das Müsli war auch für mich selber und die Excel-Datei, Kilo-Calculator, war auch, damit ich einfach mit dem Thema vorankommen kann. Und es hat mir alles Spaß gemacht und nur deswegen habe ich das durchgehalten. Ja, ich glaube, es ist relativ schwer, etwas anzufangen und es sind ja auch immer die Dinger, die bei Höhle der Löwen nicht fliegen irgendwie. Da kommen dann irgendwie 2 Männer in die Höhle der Löwen und sagen, wir haben jetzt hier irgendwie eine neue Lösung als Alternative für die Pille der Frau. So. Mhm. Und die Dinger werden ja regelmäßig auseinandergenommen, weil da ist einfach ein gewisser Gap dann. Ja. Das kann natürlich funktionieren, ich will jetzt hier niemanden diskriminieren, aber in der Tendenz ist das wirklich schon relativ schwierig. Und meiner Erfahrung nach funktionieren die Dinge am besten, für die man selbst brennt. Und dann gibt es natürlich verschiedene Dinge, wie man validieren kann. Ich bin ein Freund von hypothesenbasierten Interviews, dass ich mir aber vorher genau überlege, okay, was ist das Problem für welche Zielgruppe? Dann formuliere ich eine Hypothese und dann kann ich die gezielt testen. Das ist auch etwas, was ich in dem Buch beschreibe, wie das funktioniert. Das andere, um relativ schnell datenbasierte Informationen zu bekommen, sind tatsächlich Keywords. Ja? Also es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, die Google-Suchdaten sozusagen auszuwerten. Mhm. Ich gebe ein ganz einfaches Beispiel. Ich wurde letztens gefragt von einem Bekannten, der Steuerberater, der überlegt, sich selbstständig zu machen und weiß jetzt nicht genau, wo. Macht das in Fürth, in Nürnberg, in Erlangen. Ich kann ja einfach mal Steuerberater Fürth, Nürnberg, Erlangen eingeben und dann sehe ich in den entsprechenden Tools, wie viele Suchanfragen sind da drauf, ja? Mhm. Wie hoch sind Werbekosten und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt mir schon ein gewisses Gefühl dafür, wo es eventuell attraktiver sein könnte. Das ist ja mit Wohnungen genauso. Kaufe ich jetzt hier in Bayreuth eine Wohnung zum Vermieten, ja, oder kaufe ich sie in Leipzig oder in München? Es gibt Daten dazu. Und nichts anderes ist das bei Gründungen auch. Auf dem Keyword Ernährungsberater Software habe ich, glaube ich, 200 organische Suchanfragen pro Monat. und es läuft ganz gut, ja, wenn ich jetzt eine neue Idee habe und ich merke, hey, da gibt es 700 Anfragen pro Monat, dann ist das für mich schon mal zumindest ein Indiz, dass da was dahinter liegt. Ja. Mhm. Wenn aber gar nichts dabei ist, so dann merke ich halt schon, okay, vielleicht ist da kein Interesse. Es gibt dieses Google Trends, ja, auch da kann man bestimmte Dinge validieren. Und dann, wenn man so einen gewissen Punkt gemacht hat, muss man aber auch rausgehen und einfach mal so ein Prototype oder ein Pretotype bauen. Pretotype ist ja im Prinzip einfach nichts anderes als ein Prototyp auf Papier und dann einfach wirklich ins Testen gehen und mit dem, sagen wir, Erstprodukt mal Daten sammeln. So habe ich es ja mit Kilo Calculator auch gemacht, Excel-Datei rumgeschickt, mit Leuten geteilt und was ich da für Feedback bekommen habe. Ja. Und dann kann man iterativ weitergehen. Das heißt, man darf auch nicht der Meinung sein, zu früh zu perfekt zu sein. Mhm. Das ist zum Beispiel bei Lüsli. Wir haben so richtig schöne weiße Standbodenbeutel gekauft, die sich so schön matt, ja, die sich auch von der Konkurrenz echt abgesetzt haben. Schöne Aufkleberdesign, die dann da drauf gingen. Ja, wir haben dann leider gemerkt, wir waren in dieser Phase, wo Protein viel besser ging als Low Carb. Es hätte an unserem Produkt nichts geändert, aber es war ein Marketing-Ding. Ja. Mhm. Aber wenn du halt 10.000 Standbodenbeutel in weiß gekauft hast, so dann muss ich halt erstmal alle machen. Dazu sind wir gar nicht gekommen. Das heißt, nicht zu früh einloggen und das alles als perfekt ansehen, sondern es ist halt einfach normal, einfach mal anzufangen, ein erstes Produkt rauszubringen und einfach mal rauszufinden, wo man es verbessern kann und auch einfach davon auszugehen, dass man es verbessern wird.
Und deiner Erfahrung nach, so gerade wenn ich jetzt nebenberuflich gründe, wie lange mache ich denn das jetzt? So, also soll ich mir irgendwie so einen Zeitrahmen setzen? Wann würdest du sagen, habe ich jetzt vielleicht genug ausprobiert, um dann vielleicht auch zu sagen, okay, es klappt nicht. Also hast du da eine Empfehlung?
Also ich glaube, das Spannende dabei sind ja zwei Fragen. Ja, das eine ist so ein bisschen, wage ich vielleicht irgendwann den Schritt in die Vollzeitgründung? Und das andere ist, ist es jetzt ein Hobby? Ja, oder bringt mir das wirklich nebenbei was? Mhm. Ich glaube, ersteres ist wirklich so ein Gefühlsding, auch so eine Typfrage. Ja, also und manchmal wird man ja auch einfach getrieben oder gezogen. Ja, also wenn ich in meinem Hauptjob super zufrieden bin, ich habe da meine besten Freunde und es macht mir einfach Spaß, dann ist was anderes, als wenn ich bei einem Arbeitgeber bin, wo ich total unglücklich bin und eigentlich werden eh gerade Stellen abgebaut. Ne? Mhm. Das Schöne ist an so einer nebenberuflichen Gründung, es gibt unglaublich viel Freiheit. Ja? Also beispielsweise, wenn du so einen Kletterer hast, der einen Berg hochklettert, ja, schau dir mal an, wie einer mit Seil klettert oder eine ohne Seil. Oder jemand, der im Zirkus irgendwie noch so eine Abfederung unten hat, so ein Netz, oder jemand ohne Netz. Du kannst ganz anders agieren. Ja? Also es gibt dir einfach wirklich, ich glaube, man kann sich dadurch auch von diesem Hauptjob-Stress so ein bisschen distanzieren, emotional distanzieren. Wenn da mal jemand irgendwie schlecht drauf ist und man hat viel weniger Angst auch vor der Kündigung. Was soll denn passieren? Im Zweifel hast du halt noch ein Income. Mhm. Und ich glaube, da muss man da kommt einfach irgendwann der Punkt, dass man so merkt, es reicht mir jetzt und ich mache jetzt Vollzeit und gebe da richtig Gas. Und es kommt natürlich auch auf die Daten an, die man sammelt und die wirtschaftliche Situation und die Signale, die man vom Markt bekommt, wo man sich da gerade befindet. Das kann man nicht einmal alles vorhersehen. So, und ich glaube, das ist so das Wesentliche, wann man aufhört und wann nicht. Auch das zeigt einem der Markt. Also ich glaube, bei allen meinen Gründungen war ich ziemlich schnell, wenn nicht ab Tag 1, irgendwie Cashflow positiv. Das war mir immer sehr wichtig. Mhm. Das heißt, auch bei den Kinderbetten, ich habe etwas verkauft, habe 350 Euro für ein Bett bekommen, bin im Baumarkt gefahren. Ja, und habe dann halt 100 Euro ausgegeben. Mhm. Und ich habe mir auch nicht den Keller voll gemacht mit irgendwelchen Materialien, bevor ich das Geld nicht selbst eingenommen habe. Und wenn man das sozusagen maintaint, das durchhält, aus meiner Sicht stellt sich dann gar nicht die Frage. Ja, klar, wenn der Umsatz irgendwann wegbleibt und ich dann wirklich mal verschiedene Kanäle ausprobiert habe, aber ich bin da immer organisch gewachsen und ich halte es für gefährlich, ein Gewerbe zu gründen und direkt einen Dienstwagen zu holen, ja, weil dann komme ich einfach in Abhängigkeiten. Aber wenn man klein anfängt, organisch wächst, stellt sich aus meiner Sicht die Frage gar nicht, wann ich aufhöre, sondern nur, wo ich weitermache.
Ja, oder vielleicht gedanklich einfach mal sagen, okay, ich gebe mir jetzt auch mal, weil gewisse Dinge brauchen ja Zeit, ne? Du hast das mit dem Thema Marketing und so weiter, ne? Das kommt ja dazu. Also wie viel Zeit gebe ich mir einfach gedanklich jetzt mal? Ich sage jetzt, da gebe ich jetzt einfach mal alles für.
Das ist fair. Da würde ich immer sagen, mindestens ein Jahr. Also es braucht einfach, Okay. Also jetzt mal einfach ein Beispiel. Allein wenn ich eine Website aufbaue und die quasi im SEO-Ranking, also Search Engine Optimization, dass ich das da mal hochkriege und irgendwo oben organisch wachse, was ja ein Riesenthema ist. Wenn ich es schaffe, organischen Traffic zu bekommen, das sind ja kostenlose Kunden, die dann da drauf kommen. Ja? Das ist, Marketing ist ja immer der größte Kostenfaktor meistens. Ja, das Ding, das braucht brutal lang. Ja? Also jetzt mittlerweile bei Kilo Calculator, ich würde mal sagen, so nach jetzt mit der Excel-Datei nach 5 Jahren haben wir wirklich eine solide Basis mit ordentlich SEO-Traffic, aber auch erst seit dem letzten Jahr oder letzten anderthalb Jahre. Also das so richtig gut wurde, hat bestimmt 3 Jahre gedauert, dass Google mich da irgendwie mal ins oberste Drittel katapultiert. Das dauert bestimmt ein Jahr, würde ich mal behaupten. Ja, es kommt natürlich mal auf die Branche drauf an, aber ich will nur sagen, sowas braucht Zeit. Auch Instagram braucht Zeit, um dich zu verstehen und dich hochzupushen. Und man kann natürlich aus meiner Sicht nicht sagen, es ist invalidiert, wenn die Kanäle einfach noch gar nicht am Laufen sind. Also da genau, faire Frage, würde ich mir immer ein Jahr geben. Und muss man sich halt überlegen, schafft man es ein Jahr durchzuhalten für ein Thema, für das man nicht brennt? Ja, deswegen war am Anfang mein Push so stark, sucht euch irgendwas, worauf man einfach richtig Bock hat, was man im Zweifel vielleicht sogar einfach für sich machen würde, weil es cool ist, wenn man sich mit dem Thema identifiziert.
Ja, dann ist es auch einfacher, das Jahr durchzuhalten, ist die Motivation größer. Ja, Zeit dann nochmal als Stichwort. Ne? Wenig Zeit ist ja das, was die meisten nebenberuflichen Gründer haben. Also Gründer generell haben ja zu wenig Zeit für alles, aber nebenberufliche Gründer dann nochmal ein bisschen mehr. Welche Strategien, Methoden empfiehlst du?
Also ich habe da eine aus meiner Sicht ganz klare Antwort. Ich habe da in den letzten 15 Jahren sehr viel rumprobiert und bin jetzt seit Jahren bei dem gleichen System, bei dem gleichen Task-Management-System, und das war für mich wirklich ein Gamechanger, sowohl in der Nutzung von, also meiner Ressourcen, als auch mental tatsächlich. Ja, das ist für mich eines der wichtigsten Mentalinstrumente. Und zwar ist das, ich nutze Trello, aber man kann da jedes Kanban-Board irgendwie nutzen und habe da meine Säulen aufgeteilt in einer zeitlichen Logik. Heute, diese Woche, nächste Wochen, dann someday maybe, also irgendwann. Und da lege ich mir die Karten rein und ich habe gelernt, in Tickets zu denken. Und auch das habe ich meinem Mitgründer Julian zu verdanken. Ja, der ist ja selbstständiger Softwareentwickler mit seinem Studio. Und ich habe am Anfang nie verstanden, wenn wir einen Bug in der App hatten. Das war für mich ein Riesenthema, ja. Und ich habe ihm das geschickt. Und er sagt, ja, schreib mal ein Ticket. Ich denke so, mach das jetzt, ja. Das ist auf mega wichtig, so unser Baby. Ja, aber der hat halt super viele Klienten, so. Und die sagen alle irgendwie, deren Ding ist wichtig. Und für ihn ist das natürlich total wichtig, ein Ticket zu denken und da sich nicht zu überfordern. Und das ist für mich das wesentliche Instrument, um abschalten zu können und mich vor Selbstüberforderungen zu schützen, in Tickets zu denken. Das heißt, alles schreibe ich in Tickets, alles in Anführungsstrichen, also alles, was nicht sofort erledigbar ist, ich sag mal unterhalb von einer halben Stunde mindestens mal, dann kriegt das ein Ticket und dann sortiere ich das zeitlich ein. Und diese zeitliche Einsortierung schaue ich mir jeden Abend an. Das heißt, ich überlege mir, hey, was sind meine Tickets für morgen? Da kann natürlich immer was zwischenkommen, aber ich sag mal so, zu 80% passt das immer ganz gut. Das heißt, ich starte schon in den Tag mit einer gewissen Priorisierung, mit einem gewissen Gedanken daran, okay, hey, was steht heute an? Was muss ich erledigen? Hab ein gutes Gefühl, wenn diese Tickets erledigt sind. Sorg halt dafür, dass mir die ganzen Bälle nicht runterfallen, weil mittlerweile mein Ticketboard hat bestimmt irgendwie 400 Tickets oder so, ja. Was ja nicht heißt, dass ich die alle machen muss. Ich glaube, das Schlechteste ist, wenn man sich wirklich eine To-Do-Liste schreibt und einfach von oben nach unten abarbeitet. Weil dann priorisiere ich auch nicht vernünftig. Mhm. Und das habe ich durch dieses Board gelernt und vor allen Dingen nicht zu unterscheiden zwischen privat, eigenem Business, Corporate, weil mein Gehirn interessiert es nicht, ob ich jetzt irgendwie von 9 bis 17 Uhr für mein Corporate arbeite und danach noch, ich denke an heute. Ja, also am Ende des Tages will ich ein gutes Gefühl haben, was ich geschafft habe. Und ob es jetzt der DM-Einkauf ist oder mit meiner Tochter abends noch 15 Minuten Mathe zu machen, so, es geht um diese Logik. Und die hat mir unwahrscheinlich geholfen. Ich habe dazu auch auf unserer Website mal ein kostenloses E-Book geschrieben, wie ich das so, wie ich dieses System aufgebaut habe. Im Buch habe ich es auch beschrieben. War für mich tatsächlich ein Game Changer. Also eine Logik nach Tagen sortiert, in Tickets denkend und nicht zu unterscheiden zwischen privat, beruflich, Nebenbusiness oder sonstigen.
Hm. Ah, spannend. Ja, weil im Endeffekt, ne, wenn wir uns den Tag so als Glas vorstellen, wo du Wasser reingießen kannst, irgendwann ist das Glas halt voll, der Tag zu Ende, und du musst im Endeffekt entscheiden, welches Wasser aus welcher Flasche da rein soll. Und das kann dann eben, das können dann die unterschiedlichen drei Bereiche sein, aber du kannst das Glas nur einmal füllen. Ich glaube, das muss ganz, ganz, ganz klar werden.
Absolut.
Über Tools haben wir schon ein bisschen gesprochen. Vielleicht so grundsätzlich dein Setup im Bereich Buchhaltung, Konto, E-Mail-Marketing, so diese Bereiche vielleicht nochmal ganz kurz hervorgehoben. Worauf setzt du momentan?
Also ich bin absolut begeistert von dem E-Mail-Programm Spark Snap auf MacBook. Finde ich sehr gut, sehr clean, sehr minimalistisch in einer Welt, die eh einfach so vollgesteckt ist mit allem. Ist mir total wichtig, dass die Dinge um mich herum clean sind. Wir nutzen Google als Mail-Provider, also nutzen da auch den ganzen Space sozusagen, um die Daten, also um die Dokumente zu teilen. Das heißt, es ist auch im MacBook dann entsprechend eingebunden. Kostet zwar ein bisschen was, gibt sicherlich auch Dinge, die kostengünstiger sind, aber da spart man aus meiner Sicht im falschen Ende. Google hat auch eine sehr, sehr gute Erreichbarkeit, wenn es um den Versand von E-Mails geht. Also jetzt nicht denken, dass jetzt unsere E-Mail-Adresse janis.co@gmail ist, sondern man kann es ja mit seiner eigenen Website verbinden. Das heißt, meine E-Mail-Adresse ist dann janis@kilocalculator.de. Aber wie gesagt, sehr solides Setup und man kriegt gleichzeitig diesen ganzen Data Storage dazu, wo Julian und ich entsprechend Zugriff drauf haben. Wir jetzt mal unabhängig von der ganzen App-Infrastruktur, weil ich glaube, das interessiert hier keinen, nutzen wir Safdesk als Verwaltungstool, finde ich extrem professionell, guter Support, minimalistisch aufgebaut, Steuerberater hat Zugriff drauf, würde ich immer wieder, egal für was, reingehen. Molly nutzen wir als Zahlungsdienstanbieter, also gerade das kann man auch gut machen, steht aber, glaube ich, Stripe auch in nichts nach, wenn man jetzt größere Systeme aufbaut. Ich bin weiterhin ein absoluter Fan von Shopify, wenn es schnell gehen muss. Ja, also ich habe auch gerade eine neue Seite aufgebaut, die heißt sitegold.de, wo ich eigentlich genau die Themen, die wir jetzt gerade besprechen, auch einfach so ein bisschen thematisiere. Und da habe ich mich für Shopify entschieden, einfach weil eben so viel abgenommen wird. Ja, ich meine, ich kann WordPress, wir haben bei Kilo Calculator nutzen wir WordPress und es ist auch alles ein bisschen größer, ein bisschen komplexer, muss ein bisschen professioneller, individueller sein. Aber erst gestern habe ich jetzt bei Shopify alles mit Google Ads und Google Analytics verbunden und ich habe schon angefangen, mir wieder Tutorials rauszusuchen. Es war einfach nur die Google-App bei Shopify installieren, auf den Knopf zu drücken. Es war alles verbunden, ja. Ich habe am Anfang da Tage für gebraucht, den Google Tag Manager verbinden und dann hier mit irgendwelchen Plugins zu arbeiten und dann funktioniert wieder irgendwas nicht und dann werden die Daten nicht durchgegeben. Also kann ich absolut nur empfehlen für jeden, der nebenbei anfängt. Egal ob das 29 € im Monat kostet, das Geld kriegst du nie wieder rein, wenn du es selber aufbaust. Später kann man immer noch, wenn man groß wird, ja, auf andere Plattformen umsteigen. Als CRM nutzen wir Brevo, finde ich absolut fair, richtig gut, bietet auch alles, was man braucht. Ich glaube, das Pricing ist auch einfach extrem fair. Wir hätten bei HubSpot deutlich, ich glaube, das zahlen wir 70 € im Monat. Es geht aber auch günstiger und bei HubSpot hätten wir durch die Anzahl der, war zumindest damals so, die Anzahl der Nutzer, die wir haben, wir haben eine sehr große Nutzerbase durch die App, hätten wir da einfach deutlich mehr bezahlt. Das Schöne bei Brevo ist, gut, gibt es bei den anderen wahrscheinlich auch, aber man kann unfassbar viele Automatisierungen erstellen. Also ich glaube, wir haben bestimmt 30 E-Mail-Automatisierungen oder sowas. Jemand registriert sich, kriegt eine Welcome-Mail, 2 Tage später nochmal irgendwie, hier ist noch ein Geschenk mit einem kostenlosen E-Book. Dann geht der auf Basis bestimmter Signale in verschiedene Funnel rein. Ja, durchläuft dann erstmal so ein Onboarding-Programm mit E-Mail 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das funktioniert extrem gut. Unsere kostenlosen Einführungscalls, die Buchung dessen läuft auch über Brevo. Also auch das ist damit drin. Brevo bietet auch quasi so eine Superchat-Funktion. Das heißt, ich kann dort E-Mail-Programm, Instagram, Facebook, WhatsApp einbinden und habe dann sozusagen ein Chatfenster und kann über alle Plattformen entsprechend kommunizieren. Also wie gesagt, guter Support, aufgeräumte Plattformen kann ich absolut nur empfehlen. Wir nutzen ClickUp für unser gemeinsames Taskmanagement. Ich habe aber auch schon mit Monday gearbeitet, ist auch wunderbar. Ich arbeite mit Trello. Also ich, gerade bei diesen Taskmanagement-Dingen, da kommt es wirklich so ein bisschen drauf an, was man braucht. Ja, also muss ich Zeiten mit tracken, habe ich große Projekte, denke ich eher in Streams irgendwie. Genau, ich glaube, das sind so die wesentlichen Dinge. Wir nutzen Zapier als Connector, weil da wird es dann wieder rund. Ja, für manche Sachen brauchen wir es. Wie gesagt, weil wir die Google Suite haben, funktioniert vieles eigentlich auch so ganz gut. Also die Termine aus Brevo gehen automatisch in unseren Google-Kalender rein. Darüber können wir bestimmte Zeitfenster auch entsprechend blocken. Aber wir haben dann Dienste, wir bauen zum Beispiel so kleine Mini-AI-Tools selbst über Bubble.io. Das ist eine extrem gute Low-Code-Plattform, worüber ich zum Beispiel auch einen AI-Business-Model-Generator gebaut habe. Also Business Model Canvas Generator, einfach weil ich dort einen Beitrag gebaut habe, einen Blogbeitrag, um einfach im SEO höher zu ranken, aber mittlerweile reichen ja Blogbeiträge nicht mehr aus. Das heißt, man muss überlegen, was ist wirklich wertstiftender Content und dafür haben wir ein AI-Tool gebaut, Also kann man auch gerne mal ausprobieren. Wie gesagt, werde ich so drei Fragen gestellt und dann wird automatisch ein Business Model Canvas generiert mit Value Proposition, ja. Cost Structure, Channel und was man so kennt. Und dafür nutzen wir Bubble.io und Zapier connected dann natürlich auch wieder Services, die ansonsten keine organische Anbindung haben. Ich glaube, das sind so 80% unserer Tools, die für uns so am wichtigsten sind. Ja.
Gut. Das Thema Geschäftskonto?
Ach genau, Geschäftskonto nutzen wir Finom. Mhm. Finde ich auch extrem gut, muss ich sagen. Einen Riesen-Pain hatten wir jetzt. Die haben früher die Solaris-Bank genutzt.
Das stimmt, ja.
Ich weiß nicht, ob du das Thema mitbekommen hast. So, und dann haben sie halt gesagt, ach übrigens, wir haben jetzt eine eigene Bank, kriegst du eine neue IBAN. Ja, und das ist natürlich Pain, die IBAN zu ändern und überall durchzuziehen. Und dann sollte ich auch das Geld transferieren und so. Das war jetzt einmaliger Umstellungsaufwand, aber jetzt sind sie quasi eine eigene Bankenlizenz anscheinend. Finde ich super intuitiv, Finom. Auch das mit der App, mit allem funktioniert wirklich brillant, würde ich immer wieder nutzen.
Administrative Hürden, noch ganz kurz, bevor wir zum Schluss kommen. Nebenberuflich gründen heißt ja nicht, dass es weniger Pflichten gibt als bei der Vollzeitgründung. Vielleicht kannst du da auch aus deiner Sicht das Thema Arbeitgeber informieren, Thema Rechtsform und Anmelden, Krankenversicherung und Steuern. Wenn du da ja. Kurz deine Sicht bzw. deine Erfahrung nochmal teilst und deine Hinweise.
Ja, total wichtiges Thema. Also ich würde immer erstmal anfangen und gucken. Ja, also bin echt kein Freund, mich von bürokratischen Hürden irgendwie lähmen zu lassen. Bin eigentlich immer so derjenige, der sagt im Zweifel, also ich frage nicht um Erlaubnis, sondern ich bitte um Vergebung im Zweifel nachhinein. Ja, das ist so bei rechtlichen Sachen immer so ein Ding. Da natürlich nicht, aber also wenn man wirklich merkt, ich habe da was, das funktioniert und da fließen jetzt Umsätze, dann kann man auch nach dem ersten Umsatz, glaube ich, fair to say, kann man sein Gewerbe anmelden. Wichtig ist halt genau über den Arbeitgeber zu gehen, braucht da die Zustimmung vom Arbeitgeber. Bin mir relativ sicher, ich meine, es kommt der Disclaimer, dies ist keine Rechtsauskunft und kann diese auch nicht ersetzen. Ja, bin mir relativ sicher, dass der Arbeitgeber eigentlich, wenn man es geschickt macht, keine Gründe haben darf, um es zu verweigern, schon allein aus diesem Punkt freie Berufswahl und so weiter. Aber beim Arbeitgeber, es darf natürlich nicht in der Arbeitszeit passieren. Ja. Es darf nicht zum eigentlichen Geschäftszweck konträr stehen des Hauptarbeitgebers. Ja. Das ist natürlich auch ganz wichtig, wenn ich jetzt irgendwie Berater bei McKinsey bin und ich sage, ich mache jetzt Unternehmensberatung im Bereich Strategie- und Managementberatung. Schwierig. Ja, also und es darf nicht geschäftsschädigend sein. Das sind die wichtigsten Dinge. Braucht man halt diese Erlaubnis vom Arbeitgeber. Aber es war meiner Erfahrung nach bei mir und bei meinen bekannten Freunden bisher alles immer kein Thema. Dann als nächstes steht der Gang beim Gewerbeamt an. Kostet je nach Gemeinde irgendwie, ich glaube, 35 bis, weiß nicht, 70, 50, 60, 70 Euro. Geht aber ziemlich fix, füllt man so ein bisschen Gewerbeanmeldung aus. Da ist total wichtig, den Geschäftszweck entsprechend aus meiner Sicht so grob wie möglich zu halten. Ja, aber wenn ich sage, ich bin halt im Vertrieb von Haushaltsgeräten, dann vertreibe ich halt auch Haushaltsgeräte. Ja, und dann habe ich kein digitales Geschäftsmodell und verkaufe irgendwelche Abos. Also da muss man sich wirklich vorher Gedanken machen. Im Zweifel kann man nämlich sonst in die Not geraten, ein zweites Gewerbe anmelden zu müssen. Das Finanzamt meldet sich dann, wie soll es anders sein, automatisch bei einem. Da steht dann, kriegt man eine entsprechende Nummer irgendwie zugewiesen, nochmal so eine eigene Steuernummer und kann sich dann überlegen, ob man Kleinunternehmer sein möchte oder nicht. Das bedeutet, ob ich die Umsatzsteuer quasi ausweise und gleichzeitig auch ziehen kann oder ob ich mit diesem ganzen Thema Umsatzsteuer nichts zu tun haben will, dann verkaufe ich brutto wie netto, kann natürlich aber die Umsatzsteuer auch nicht ziehen. Mein Tipp ist hier, also wenn man relativ klein ist und nicht mit großen Unternehmen zusammenarbeiten, auch nicht im Ausland unterwegs ist, würde ich immer die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Weil am Ende, wenn ich Gewinn mache, muss ich ja mehr Umsatzsteuer abführen, als ich sie mir über Kosten, die ich bisher hatte, ziehen kann. Ja? Also 200 Euro Umsatz, darauf 19%, ist ja mehr Abgabe, als wenn ich jetzt 100 Euro Kosten habe und mir davon dann die 19% ziehen kann. So, es gibt aber, und es hat natürlich auch Grenzen, ich glaube, es ist mittlerweile 25.000 Euro Umsatz oder sowas, und dann ist Gewerbesteuer auch erstmal kein Thema. Ich weiß nicht, jetzt bei 100.000 Grenze oder sowas, weiß ich gerade gar nicht genau, ein bisschen nachgucken. Es hat aber natürlich Grenzen, das ganze System, weil wenn ich jetzt B2B unterwegs bin und ich möchte mit Unternehmen arbeiten oder gerade im Ausland, dann wollen die halt oft eine Umsatzsteuer-ID haben. Ja. Kann man dann aber aus meiner Sicht auch später immer noch nachziehen, es sei denn, ich fange halt gleich so an und bin halt so ein B2B-Unternehmen. Ja. Krankenversicherung war für mich immer nie ein Thema, weil sowohl Umsatz, also Verdienst als auch Arbeitszeit nie selbiges im Hauptjob überstiegen haben. Und dann bin ich im Prinzip immer über meinen Hauptarbeitgeber krankenversichert ist, sei denn, irgendwann würde der Verdienst aus dem Nebengewerbe das im Hauptjob übersteigen oder halt die Zeit würde das übersteigen, dann wertet das Finanzamt das Ganze halt nicht mehr als Nebentätigkeit. Da gibt es natürlich aber auch bestimmte Spielgrößen. Wenn ich jetzt eine GmbH gründe, dann ist das erstmal eine eigene juristische Person. Ja. Und wie ich das Geld aus der GmbH rausbekomme, dass irgendwie jemand dann wertet, wie viel hoch mein Verdienst ist, ist ja auch eine Frage. Ja. Also wenn ich aus einer GmbH mir etwas auszahlen lasse über Kapitalerträge, was ich übrigens niemals machen würde, weil ich glaube, das ist so die höchste Besteuerung, die man irgendwie haben kann in Summe, dann ist das vielleicht was anderes, als wenn ich dort angestellt bin, ja, oder vielleicht gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, da Geld rauszunehmen. Aber wenn ich erstmal jetzt Einzelunternehmer bin, ich gehe zum Gewerbeamt, melde ein Gewerbe an, bin ich im Prinzip erstmal Einzelunternehmer, dann ist das so. Es gibt natürlich noch für bestimmte Berufe das Thema Freiberufler und weil wir vorhin das Thema Handwerk hatten, da muss man ein bisschen aufpassen. Kindertraumhaus war industrielle Produktion, was ein Stil. Wäre es als Handwerk gewertet worden, hätte ich irgendwie einen Meistertitel gebraucht. Ja, also das ist noch so ein bisschen das, was man beachten muss, dass man da nicht in irgendwelche Schwierigkeiten reinläuft.
Ja, ja. Aber ich glaube, ganz wichtig, grundsätzlich gelten für alle, die jetzt eben nebenberuflich gründen, die gleichen Gründungsschritte wie für Vollzeitgründer. Wir haben da auch einen Gründungsassistent, der zeigt euch alle Gründungsschritte. Das können wir gerne in die Shownotes packen. Und bei dem Thema Krankenversicherung, ja, stimmt euch da auch einfach mit eurer Krankenversicherung ab. Ne, es gibt also bis zu einer gewissen Verdienst- und Stundenzahl lauft ihr dann darunter mit. Es muss aber eben nebenberuflich bleiben. Und das Gleiche gilt ja im Endeffekt auch mit eurem Arbeitgeber. Ihr dürft dann einfach, also auch schon aus Erholungszwecken und so weiter, dürft ihr dann da einfach nicht einen zweiten Vollzeitjob haben. Das geht dann nicht so. Und Steuern, es kommt alles am Ende. Also gerade auch, wenn ihr jetzt alleine unterwegs oder als Einzelunternehmer, Kleingewerbe unterwegs seid, kommt dann alles in einen Topf in eurer Steuererklärung. Also die Einkünfte aus der selbstständigen Tätigkeit, aus der Angestellten-Tätigkeit und dann zahlt ihr darauf ganz normal Steuern. Also seid da nicht befreit und habt da auch irgendwie keine, auch als Kleinunternehmer müsst ihr da Einkommensteuer zahlen, wenn ihr halt einen Gewinn macht.
Das ist total wichtig, ja. Das ist nochmal gut, dass du es ansprichst, René. Also wenn ich jetzt 100 Euro Umsatz mache, keine Kosten habe und meine 100 Euro sind der Gewinn, ist meine Empfehlung wirklich immer dann 40 Euro davon wegzulegen. Ja. Weil die Einkommensteuer kommt und kann mitunter ein böses Erwachen sein, wenn ich dann am Ende des Jahres richtig nachzahlen muss, weil darüber wird es ausgeglichen, wie du sagst, René. Das heißt, wirklich schon irgendwie separates Konto schaffen, um da die Steuerrücklage zu machen. Und es gibt dann einen Punkt, der kommt dann doppelt böse, nämlich am Ende vom ersten Jahr. Da muss ich nämlich nachzahlen aus dem vorherigen Jahr und gleichzeitig vorauszahlen fürs nächste Jahr. Und das ist dann doppelt böse. Das heißt, da wirklich ordentlich was zurücklegen.
Ja, und das kann auch noch schlimmer werden. Das hängt nämlich davon ab, wann du deine Steuererklärung abgibst, weil du hast ja Zeit bis Ende August, Anfang September.
Ja.
Das heißt, das Finanzamt meldet sich dann vielleicht bei dir beim Ende des zweiten Jahres und dann hast du gleich schon mal die Nachzahlung fürs erste Jahr, alle nachträglichen Vorauszahlungen für Jahr 2 und im Zweifel setzen sie auch schon eine Vorauszahlung für Jahr 3 fest. So, insofern
ist mir genauso passiert.
Böse Liquiditätsfalle. So, zum Abschluss jetzt nochmal dein Impuls, Appell oder Tipp für alle, die jetzt überlegen oder zögern, ob sie nebenberuflich starten sollen.
Ja, also auf jeden Fall anfangen. Sofort anfangen, einfach ins Tun kommen, testen und einfach aufbauen, einfach machen. Sich nicht irgendwie kleinreden lassen und dann einfach ins Handeln kommen und lernen und immer nach vorne, ja. Und deutsche Kultur ist immer so ein bisschen Fehler werden Rückschritte. Die Amerikaner sehen das ganz anders. Bin ich ein absoluter Fan von. Es sind einfach, wenn ich keine Fehler mache, so, dann kann ich glaube ich auch nichts lernen. Also daraus lernen und immer selbstbewusst anpassen.
Wunderbar. Janis, vielen Dank für deine Einblicke und auch die Erfahrung, die du geteilt hast, was du so erlebt hast bei der nebenberuflichen Gründung.
Danke, René.
Dann hoffe ich, nehmt ihr auch was mit, legt jetzt los. Natürlich überlegt, auch mit den Tipps, die Janis gegeben hat zum Thema Zeitmanagement. Sucht euch vor allen Dingen etwas, wofür ihr brennt, was euch motiviert, weil dann wird es auch viel einfacher, mal abends nochmal eine Extraschicht einzulegen, weil ihr wisst dann, wofür ihr das tut und seid dann einfach motivierter. Genau, Janis findet ihr natürlich auch auf LinkedIn. Natürlich auch noch sein Buch, das ich jedem ans Herz legen möchte. Wir packen das auch in die Shownotes rein. Da ist wirklich auch ein schöner Stufenplan auch nochmal drin. Viele Tipps, wie man die einzelnen Dinge angeht. Insofern die Lektüre lohnt sich. Und genau, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns gerne eine Bewertung. Empfehlt die Folge auch gerne an diejenigen, von denen ihr wisst, dass sie vielleicht jetzt gründen wollen, nebenberuflich oder im Vollzeit. Ich glaube, viele Tipps kann man für beide Situationen nutzen. Und abonniert uns. Und dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Bis dahin und viel Erfolg.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.